NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Dezember 1742. Die Eröffnung der Oper unter den Linden in Berlin.
Gleich wird es ein ganz besonderes Staatsoper für alle Konzert geben. Denn wie Sie sehen, haben wir jetzt hier am Bebelplatz endlich keine Container und Bauzäune mehr, sondern die neu sanierte Berliner Staatsoper unter den Linden.
7 Jahre hat der Umbau gedauert, doppelt so lange wie geplant. Doppelt so teuer wurde er auch. Und ganz fertig ist im Herbst 2017 alles noch nicht. Trotzdem wird eröffnet. Nur eben auf Raten. Zunächst, Ende September, gibt's Beethoven fürs Volk und Open Air. Kurz darauf, zum Saisonstart am Nationalfeiertag, die eigentliche Wiedereröffnung. So war es geplant.
Jetzt hat uns aber die Bauverwaltung mitgeteilt, dass wir nicht ab Mai 2017 ins Haus können, um die ganzen technischen Abläufe zu erlernen und Akustikproben zu machen, sondern frühestens Anfang September.
Wie Soloklarinettist Matthias Glander erklärt.
Deshalb wurde dann entschieden, dass der 3. Oktober bleibt mit einer kleineren Produktion.
Robert Schumanns Szenen aus Goethes Faust. Aber nur als Appetithappen, als Schnupperstunde für geladene Gäste.
Und wir machen dann noch mal 2 Monate zu und benutzen den ursprünglichen Eröffnungstermin von 17:42, den 7. Dezember, um dann endgültig das Haus zu öffnen.
Heute also Wiedereröffnung und Jubiläum zugleich. 275 Jahre erst Hof, dann königliche, schließlich Staatsoper unter den Linden.
Ich wüsste jetzt kein vergleichbares Haus, was über so einen langen Zeitraum an derselben Stelle mit einem festen Ensemble gespielt hat.
Gleich nach seiner Thronbesteigung im Mai 1740 hatte Preußenkönig Friedrich II. Ein ehrgeiziges städtebauliches Projekt in Angriff genommen. Der 28-jährige Monarch ließ die Lindenallee, damals noch Sand- und Reitweg, um ein Forum, das Forum Fridericianum, erweitern. Einen öffentlichen Platz mit palastartigen Bauten. Als erstes wurde durch den Baumeister Wenceslaus von Knobelsdorf das Opern- und Ballhaus errichtet. Danach die Hedwigskirche, anschließend das Prinz-Heinrich-Palais, heute Humboldt-Universität. Und zuletzt ab 1775 die Königliche Bibliothek, von der Bevölkerung Kommode genannt, wegen der geschwungenen Fassade.
Fridericus Rex Apollini et Musis.
Mit diesem Schriftzug am Giebel der Oper widmete Friedrich das Haus Apoll und den Musen, den schönen Künsten also. Dahinter stand auch ein Regierungsprogramm, wie der kanadische Musikhistoriker Misha Aster erläutert. Der Hof des Hohenzollern war bescheiden, als er gekrönt wurde, sein Reich unbedeutend und klein.
Am östlichen Rande von Mitteleuropa, also ganz außerhalb der wichtigen Kulturkreisen um Frankreich und Italien, Spanien und so weiter. Aber das war der Traum von Friedrich der Große, mit der Kultur Preußen im Mittelpunkt von Europa rücken zu können.
Zwar führte er kaum an der Macht erst einmal Krieg, seine Oper vergaß er darüber nicht. Aus dem Feldlager in Schlesien schrieb er ungeduldig nach Hause.
Der dicke Knobelsdorf melde mir, wie es mit meinem Opernhaus steht. Ich bin ein Kind in diesen Dingen. Und es sind meine Puppen, an denen ich Freude habe.
So eilig hatte es der König, dass die Oper eröffnet wurde, als sie, Zeitgenossen von heute kommt das bekannt vor, noch gar nicht fertig war. Die Fassade war eingerüstet, die Eingangshalle im Rohbau. Deckengemälde fehlten, die Besucher mussten über Farbeimer steigen und auf provisorisch gezimmerten Holzbänken sitzen. Gespielt wurde Cäsar und Kleopatra, ein Werk des Hofkapellmeisters Karl Heinrich Graun, eine Barockoper, typisch für den Geschmack der Zeit. Es gab noch ein weiteres Problem an jenem Eröffnungsabend im Dezember 1742. Es war, mit Verlaub, schweinekalt. Eine Heizung nicht vorhanden. Aber man fand eine Lösung. Matthias Glander.
Da wurden dann einige Regimenter der preußischen Armee geholt, Soldaten, Rekruten. Die wurden den ganzen Tag im Haus aufgestellt und die haben das mit ihrer Körpertemperatur erwärmt, das Haus. Man stellt sich vor, was es auch für einen Duft gegeben hat.
Die Lage des neuen Opernhauses mitten in der Stadt, an einem öffentlichen Ort, bedeutete nicht, dass es jedermann offen stand. Karten kaufen konnte man nicht. Der Hof sprach Einladungen aus. Wer bürgerlich war, bekam einen Platz, wenn überhaupt, ohnehin nur im dritten Rang. Mischa Aster.
Der Lieblingsperückemacher von irgendeiner adligen Dame dürfte mal da oben sitzen oder auch die Liebhaberin von irgendeiner Herzog.
Die Oper war eine höfische Institution, ein Spielzeug und Prestigeobjekt für den König, ein Tummelplatz für die hohe Aristokratie.
Die Eröffnung der Opernsaison jedes Jahr war, wie man heutzutage sagen würde, die Oscars oder sowas, ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Sehr pompös, sehr reich und hat diese adlige Gesellschaftsschicht mal Gelegenheit gegeben, sich selbst zu inszenieren, genauso wie die Opern auf der Bühne.
Mein Zauberschloss.
So nannte Friedrich das Haus unter den Linden. An den Opernabenden saß er nie in der Hohenzollernloge. Man hatte ihm einen Sessel direkt hinter das ebenerdig spielende Orchester gestellt. So konnte er dem Dirigenten besser in die Partitur hineinfuchteln. Alles bestimmte der König. Jedes Kostüm brauchte seine Zustimmung, jede Kulissenmalerei, jedes Engagement. Unsummen hielt Friedrich bereit für die Oper. Allein die Kerzenbeleuchtung am Eröffnungsabend verschlang 2771 Taler. Zum Vergleich, ein Handwerksgeselle bekam einen Wochenlohn von gut einem Taler. Doch irgendwann wurde der König dann geizig. Er verlor das Interesse an seinem Spielzeug. Der alte Fritz betrat das Opernhaus gar nicht mehr. Die Lindenoper blieb Hofoper im 19. und frühen 20. Jahrhundert, auch wenn im Publikum nun neben dem Adel das Großbürgertum saß. Kaiser Wilhelm II. Kam gern und mischte sich ein, Familienerbe. Seine Spießigkeit war legendär.
Es wird Schreckliches geschehen.
So verbot er die Uraufführung von Richard Strauss' Oper Salome.
Weil da eben Juden auf der Bühne waren und eine Frau sich nackt auszieht.
Matthias Glander.
Das passte eben nicht in seine Vorstellung von wilhelminischem Reich und Pomp.
Dieses Reich ging ja dann unter. Und Figaros Hochzeit fiel aus.
Ja, hat man per Hand auf der Besetzungszettel am Abend des 9. November 1918 geschrieben, Revolution geschlossen.
Die Staatsoper, so Musikwissenschaftler Aster in seinem zum Jubiläum erschienenen Buch, die Oper als höfische oder staatliche Institution repräsentiert die jeweilige politische Macht. Sie reflektiert zugleich die schwierige Suche der Nation nach Identität. Alle Umbrüche in der deutschen Geschichte hallen dort wider. So auch das Ende der Monarchie.
Also das Theater war zu und man müsste schauen, was das bedeutet. Wenn der Kaiser weg ist, der Hof löste sich damit sofort auf. Und wenn es keinen Hof gibt, dann wozu ein Hofoper?
Das Haus lebte weiter. Dem Zeitgeist verdankte es einen neuen Namen, Preußische Staatsoper, und den Mut zum Experiment.
Erich Kleiber war derjenige, der Bezüge zu Kurt Weill oder Darius Milhaud, also diese junge europäische Avantgarde, pflegte und bekanntlich auch dann sich durchgesetzt hat, 1925 Wozzeck auf dem Spielplan zu setzen.
Wozzeck, Alban Bergs atonales Werk nach Georg Büchners berühmtem Fragment über einen, der dem Wahnsinn verfällt. Die Uraufführung in der Staatsoper unter den Linden gilt heute als Jahrhundertereignis. Nach 1933 erkannten die Nationalsozialisten schnell, was für ein hervorragendes Propagandainstrument sie mit der renommierten Staatsoper besaßen. Göring als der zuständige Minister sonnte sich im Glanz großer Künstler wie Gustav Gründgens, Wilhelm Furtwängler, dem jungen Karajan. Gleich nebenan auf König Friedrichs einstigem Forum, dem heutigen Bebelplatz, verbrannten braune Horden Bücher. In der DDR wurde die während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigte Staatsoper wieder aufgebaut und in den Rang einer Nationaloper erhoben. Trotz der Isolation der Musiker nach dem Mauerbau erlangte sie Weltruhm. Nicht zuletzt dank ihres Orchesters, der Staatskapelle. Mit der Staatskapelle hat die Staatsoper in der Berliner Opernlandschaft ein Alleinstellungsmerkmal. Weder an der Komischen Oper, ein paar hundert Meter weiter unter den Linden, noch an der Deutschen Oper im alten Berliner Westen hat das Konzertwesen eine derart zentrale Bedeutung. Neben dem laufenden Opernbetrieb und den Konzerten zu Hause gastiert die Staatskapelle etwa in Tokio, San Francisco oder New York.
Wir haben alle Bruckner-Symphonien in Wien in der Höhle des Löwen gespielt, 2012.
Die Staatskapelle ist berühmt für ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Ton.
Dadurch, dass wir seit 1961 mehr oder weniger eingemauert waren und im eigenen Saft geschwommen sind, haben wir uns witzigerweise ein Klangideal bewahrt, was heute wenige Orchester produzieren können. Ein besonders warmer und dunkler und dichter Klang, den die mitteleuropäischen Orchester Anfang der 30er Jahre hatten.
Es war unter anderem dieser Ton, der vor 25 Jahren den argentinisch-israelisch-palästinensischen Dirigenten Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor an die Staatsoper lockte. Ausgerechnet im Jahr der Wende hatte der dortige Musikchef Ottmar Swidner aus Krankheitsgründen seine Demission eingereicht. Just in dem Moment wurde Barenboim frei. Sein Engagement an der neuen Bastille-Oper in Paris war geplatzt. Klarinettist Matthias Glander, 20 Jahre lang als Orchestervorstand an der Seite Daniel Barenboims.
Mein Kollege Lothar Friedrich damals, der hat die Idee gesagt, wir müssen den Barenboim fragen. Haben alle gesagt, die geht doch gar nicht. Und dann war doch. Und er ist also auf ihn zugegangen und hat gesagt, Herr Barenboim, schönen guten Tag. Ich komme aus Ost-Berlin. Und ich weiß doch, Sie haben einen Plan, aber kein Opernhaus. Wir haben ein Opernhaus, aber keinen Chef.
Barenboim war bereit, eine Wagner-Probe zu dirigieren.
Als er dann den Taktstock hob, hatte er ein Déjà-vu oder einen richtigen Schreck, weil er dachte, das ist ja der Klang des Palestine Philharmonic Orchestra aus den 50er Jahren, also was heute Israel Philharmonic ist, das sich Mitte der 30er Jahre gegründet hat aus Exilmusikern.
Deutschen, Österreichern, Tschechen, die vor den Nazis geflohen waren.
Und dieser alte, warme und intensive Klang der europäischen Orchester von vor dem Zweiten Weltkrieg, den hat er in Israel entdeckt in den 50er Jahren und hat ihn jetzt wieder entdeckt 1989 in Berlin.
Der Klang hat gestimmt, nicht aber die Wohnzimmerakustik im relativ kleinen Hauptsaal der Oper. Der besitzt jetzt nach der Sanierung gut ein Drittel mehr Raumvolumen.
Dadurch, dass wir jetzt die Saaldecke angehoben haben und da oben eine wunderschöne, sich architektonisch auch sehr elegant einfügende Nachhallgalerie haben, haben wir einen etwas natürlicheren, schönen Nachhall.
Mit dem Effekt,
dass es nicht Bob macht, sondern Bah.
Daniel Barenboim war begeistert bei den ersten Proben.
Ich muss zugestehen, ich war erstaunt. Alles klang hervorragend. Und es ist viel besser, als ich wagte zu hoffen.
Heute Abend nun kehrt die Staatsoper in ihr Stammhaus zurück. Matthias Glander glaubt, dass der besondere Geist unter den Linden trotz aller Neuerungen noch zu spüren ist.
Da sind so viele Seelen ein- und ausgegangen. Und ich habe immer so die Überlegung, dass die Seelen da in dem Hause noch wandeln. Ob das jetzt Richard Wagner ist, der gekommen ist, um seinen Holländer uraufführen zu lassen, was abgelehnt wurde. Ein Wahnsinn von dem damaligen Intendanten, wurde dann in Dresden uraufgeführt. Aber er kam ja dann wieder und hat später den Tristan einstudiert. Oh, Richard Strauss war 20 Jahre lang an diesem Hause. Erich Kleiber, Mendelssohn, Meyerbeer, alle waren da. Das ist schon eine Versammlung von den größten Musikern aller Zeiten, die hier gearbeitet haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Eröffnung der Oper unter den Linden heute vor 275 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.